Willkommen zu Frida trifft, einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von Frida und dem Basler Stadtmagazin Bajour. Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. Frida trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch den Wundepunkt.
Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Frida trifft. Helena Krauser und ich sind heute nach Bern gefahren, ins Museum für Kommunikation, um hier jemanden zu treffen, der selber schon hunderte von Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen geführt hat. Ja, er hat eigentlich das Gespräch führen und das Fragen stellen zum eigentlichen Kunstwerk gemacht. Mats Staub, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unsere Fragen. Wobei du ja auch angekündigt hast, dass du vielleicht auch Fragen an uns hast.
Genau.
Wir treffen uns hier in dem Museum, weil du hier unlängst Vernissage geführt hast zu einem Buch über die Schaffe, das die letzten 20 Jahre dokumentiert und reflektiert. Und wir treffen dich aber auch in Bern, weil du jetzt nach langer Zeit in Berlin eigentlich wieder zurückgekommen bist in die Schweiz. Leben zurück in deine Heimatstadt Bern. Wir werden in der kommenden Stunde über das Buch, über den speziellen Moment in deinem Arbeiten und natürlich über das Erzählen von Biografien und vielleicht über die Kraft von Erinnerung reden. Aber zuerst kommen wir jetzt zu unserem Kartenspiel, Helena.
Genau. Herzlich willkommen auch von mir, Mats. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt habe ich da gerade ein paar Fragen für dich. Ich lege die Karten hier aus. Und du kannst eine nach der anderen ziehen und mir geben. Was war früher noch wirklich besser gewesen?
Dass man nicht dauernd aufs Smartphone geschaut hat.
Gute Antwort. Die nächste Karte. Gibt es ein Essen, das alle gerne haben, nur du nicht?
Nein, glaube ich nicht.
Hast du alles gern?
Ja, nicht alles, aber das gibt etwas, wo es so viele gerne und ich nicht.
Das gibt es nicht.
Das glaube ich nicht. Okay. Ich bin jetzt nicht fleißig.
Okay. Dann die nächste. Was tust du gerade Neues lernen?
Ich glaube, noch mal anders jetzt auf meine Herkunft zu schauen. Und neu nochmal, ich glaube, fange nochmal ein bisschen anders an zu arbeiten.
Mhm. Wir sind gespannt, was da noch kommt.
Ja, weil ich es vorher gesagt habe, es ist, vielleicht ist es auch nur eine Aussenwahrnehmung, aber es ist, glaube ich, ein spezieller Moment in deinem Arbeiten. Du hast die letzten 20 Jahre unzählige Gespräche mit Menschen geführt, über ihre Grosseltern, über den Zeitpunkt, wo sie 21 sind, über die 10 wichtigsten Erlebnisse in ihrem Leben, zum Beispiel über Geburt und Tod oder auch im aktuellen, noch laufenden Projekt, über Sexualität. Oder du hast Menschen auch die Möglichkeit gegeben, zu imaginieren, ihrem zukünftigen Ich zu begegnen. Und jetzt, nach 20 Jahren Arbeit, hast du ein Buch herausgegeben über deine Werke, das heisst «The Attentive Stranger», der zugewandte Fremde, könnte man das übersetzen. Das Buch beinhaltet Gespräche über deine Langzeitprojekte. Das ist im Wechser Verlag erschienen. Es ist ein sehr schönes und sehr vielseitig und so vielgestaltiges Buch geworden. Eine Werkmonographie, wo du eigentlich über einen grossen Teil das Mittel, das dein Schaffen ausmacht, nämlich das Gespräch, eigentlich lässt zu Wort kommen. Also auch in diesem Buch werden Gespräche über dein Schaffen geführt. Wieso, Mats, genau jetzt das Buch? Liegt es an diesen 20 Jahren? Ist das ein Jubiläum oder auch etwas anderes?
Es ist ein also der Wunsch, dass es so ein Buch geben kann, ist jetzt über längere Zeit gewachsen. Und dann natürlich sind mal die 20 Jahre plötzlich so umgeschwirrt. Aber es ist mein drittes Buch. Es gab zwei Bücher, die jeweils nur ein Projekt noch zu einem Buch geworden. Nie über das Projekt, sondern immer einfach in ein Medium zu wechseln. Und es hat viel mit meiner Dramaturgin zu tun, Simone von Büren, die ja Herausgeberin ist von diesem Buch, dass wir im Gespräch einfach nochmal gefunden haben, es wäre doch schön, nochmal alles mal zusammenzubringen, was es bis jetzt gibt. Also ein bisschen nachzuspüren, wie das eine zum anderen hat geführt, aber eigentlich, was es eben heute und jetzt morgen ihnen sagt. Und sie hat immer dafür plädiert, dass es eben in andere Bereiche immer rausstrahlt. So haben wir auch die Leute nachher gesucht und gesagt, hey, aber ihr Geschichtsforschung, Psychotherapie, Journalismus, in ganz verschiedene Richtungen. Dort wollte man echt das Gespräch aufnehmen. Und letztlich sind wir bei diesem Gespräch aufnehmen eben nachher auch gewesen, weil ich gedacht habe, mir graust es so ein von einem Werk, wo nachher irgendwelche gescheiten Leute etwas gescheit schreiben. Und es ist dann irgendwie so ein Sammelband, wo vielleicht gleich jeder aber irgendwie halt nur sein Suppe kocht. Und ich dachte, wenn wir zusammen reden, kann ich einerseits mal von mir erzählen, schneide mich nicht raus, weil das mache ich sonst immer bei den Gesprächen. Aber die anderen können eben auch von sich erzählen und wir fahren dadurch eben noch andere Blickwinkel. Und so ist es dann entstanden.
Und welche Aufgabe hat denn das Buch für Leserinnen, die das jetzt vielleicht das erste Mal gesehen haben? Siehst du es als eine Art Anleitung, um deinen Weg näher zu kommen? Oder ist es eine Einladung, sich intensiver damit auseinanderzusetzen? Oder du hast jetzt gerade gesagt, du schneidest dich dort jetzt für einmal nicht raus. Das heisst vielleicht auch ein bisschen deine Intention dahinter besser kennenzulernen. Was ist das so für dich genau?
Es sind mehrere Sachen zusammen, darum ist es so ein Blätterbuch geworden. Also Überlegung, man kann es von vorne nach hinten lesen, aber eigentlich kann man einfach zu jeder Zeit irgendwo reinblättern und plötzlich die Erde anfangen. Eine Intention war schon, eben das Medium zu wechseln. Also ich bin wirklich ein Büchermensch, ich habe festgestellt, gerade in den letzten Jahren, bin ich viel auf Theaterfestivals, wo ich meine Arbeiten zeige, und mehrere Erlebnisse gehabt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin am liebsten am Büchertisch oder bei den Lesenden. Also so ein paar Erfahrungen habe ich für gehabt, das ist eine Gemeinschaft von Lesenden, die jetzt zulässt. Das ist nochmal ganz etwas anderes. Und dort würde ich mich gerne dazugesellen. Und ich habe mir so gewünscht, dass es einfach einem ganz verschieden treffen kann. Also man einfach sagt, man begegnet nur diesen generellen Fragen, wie sonst jemand in der Ausstellung auf sich einfach nochmal fragt, wie bin ich eigentlich erwachsen geworden oder wie viele gute Freunde habe ich jetzt wirklich? Oder, was halt häufig vorkommt, ist eigentlich irgendwie Leute, die am Anfang sind von ihrem wirklich professionellen Weg in Kunst, die irgendwie in einem Masterstudium oder Bachelor auf die Arbeit kommen und mehr wissen wollen. Es gibt nichts. Und dann habe ich gedacht, ich mache ich gerne etwas. Also es ist auch ein bisschen ein Nachschlagewerk. Und mir hat auch immer mehr die Idee, also die Vorstellung fasziniert ja in 30, 50, 90 Jahren. Was ist echt denn?
Genau, da kommen wir vielleicht noch drauf, weil deine Werke sind eigentlich ja sehr ephemer. In einem gewissen Sinn, sie funktionieren eben. Du hast ganz wenig Sachen gemacht, die auf dem Netz quasi archiviert sind oder auf dem Netz sollen funktionieren, sondern es sind eigentlich ephemere Installationen, die sind da, wenn sie da sind, und sonst sind sie im Keller, da kommen wir vielleicht aber noch drauf. Aber mir ist jetzt gerade aufgefallen, du sagst im Buch, irgendwo sagst du, eigentlich hättest du mal wollen Schriftsteller werden. Und jetzt hast du gerade erzählt, dass du dich eigentlich zu den Leuten vom Büchertisch dazu zählst, ist es auch das ein bisschen? Endlich einmal, also gibt es da eine Verbindung von dem ganz jungen Mats Staub, der wollte Schriftsteller werden, zu dem, der jetzt das schöne Buch über 20 Jahre Werk gemacht hat?
Ja, es gibt zwei Verbindungen. Also das eine natürlich, dass es aber klar ist, gerade in diesen Gesprächen, dass das schlussendlich schriftliche Gespräche sind. Also dass man zwar die mündlich führt, aber letztlich in Text überführt und darum dort auch noch mal dran schafft. Und das war so eine sehr ruhige, lange Arbeit gewesen, noch mal an diesen Gesprächen, die es schon gegeben hat, noch mal drin rumzuschreiben und gleich schauen, dass sie zusammen irgendwie jetzt klingen kommen. Und dort hatte ich schon das Gefühl, oh, jetzt bin ich wieder bei dem Schreiben, das ich mir eigentlich schon vor langem geträumt habe. Nachher gibt es aber auch ein ich habe viele abgebrochene Schreibprojekte in diesen 20 Jahren. So ist nicht so, dass es weg war. Eins ist schlussendlich nachher auch im Buch vorgekommen, also die Recherche zu meinen eigenen Grosseltern väterlicherseits.
Genau.
Wo eigentlich ein unveröffentlichtes Manuskript ist, das auch noch nicht so veröffentlicht sein, weil es einfach noch nicht fertig ist.
Aber es
und gleichzeitig
ist schon, es
ist irgendwie, ja. Habe ich gedacht, oder auch Simone hat eben dafür plädiert, das ist so wichtig für deine Arbeit, das gehört hier rein.
Es ist auch, weil, auch wenn es nicht fertig ist, es ist ein sehr lesenswertes Dokument, habe ich gefunden, wo eigentlich schon auch viel über deine Arbeitsweise oder über diesen Nachdenken oder deine darüber erzählst, was du mit der Recherche suchst. Und es zeigt aber auch, wie, das ist, glaube ich, in all deinen Projekten ein bisschen so, dass es eine ganze Tiefe, dass es so, dass, du bist ein sehr genauer Rechercheur, oder? Du willst, wenn du etwas am Nachgehst, willst du dann wirklich wissen. Das ist ja auch in dem speziellen Fall so. Ich würde jetzt vielleicht fast ein bisschen zu weit gehen, für das empfehle ich, das Buch zu kaufen, um die Geschichte, wie du auf die Spuren von deinen Grosseltern bist jetzt da. Auszubreiten.
Vielleicht noch kurz, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer können vorstellen können, wie das eben sehr besondere Buch aufgebaut ist. Es ist ja, wie du gesagt hast, es gibt die Gespräche zwischen dir und Menschen, die dich begleitet haben oder auch nicht, oder? Von extern, wie eben Kunsthistorikerin, Psycho- oder Therapeutin und so weiter. Und dazwischen gibt es immer wieder entweder Fotografien von denen, oder Stills von diesen Videos von deinen Projekten oder eben die Gebricht über, wie ist es einem gegangen, wo man 21 war, ist die 10 wichtigsten Erinnerungen und so. Ich finde, es ist ein bisschen wie, eine, auch wie würde man durch eine Ausstellung laufen und dann entlang von diesen Gesprächen immer wieder den anderen Projekten irgendwie begegnen. Vielleicht auch so, wie ein bisschen, würde man durch die Zeit gehen und links und rechts schauen und sehen, was gar nicht so chronologisch geht, meiner Meinung nach, jetzt, sondern ein bisschen so, vielleicht auch assoziativ oder so, begegnet man immer wieder verschiedene Stationen dort von deinem Werk. Wo du das jetzt so gesammelt hast und neu angeordnet hast, hast du auch nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen auf dieses Projekt? Hat sich da etwas verändert in deiner Sichtweise auf dein 20-jährige Arbeiten?
Ja, da hat sich viel verändert. Also es ist natürlich auch der Zugriff ist so schon gewesen, immer was funktioniert jetzt im Buch. Oder eben bei 10 wichtigen Ereignissen hat mich gereizt, ein paar Leute nochmal zu fragen, würdest du 7 oder 10 Jahre später nochmal eine Liste machen, und die kommen nachher zusammen. Und so habe ich das Gefühl gehabt, rechtfertigt sich das nochmal ins Buch zu kommen, weil es gibt ja schon ein Buch über das andere Projekt. Oder bei Jetzt und Jetzt habe ich natürlich es wunderschön gefunden, weil die Leute, die sich da im Spiegelbild nach anderthalb Jahren ich kann wieder sehen, dass man den Moment eben im Buch festhalten kann. Da hat mir aber gedacht, da kann man halt so einen Moment rausgreifen. Und gleich ist immer wie klar, es sind Videoarbeiten oder es sind irgendwie Gespräche, wo man die Stimme auch hört. Es ist etwas anderes, das Buch. Das war so der Versuch vom Zugriff aufs Material. Und das andere ist natürlich schon da einfach nochmal eine Wiederbesichtigung vom Werden von diesen Projekten, auch vom eigenen Werden, wo sich überlegen, ja, wo soll es jetzt noch weitergehen? Also ich habe zugespitzt, habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann jedes Projekt verstehen, ich kann dazu stehen. Aber heute würde ich keines von denen jetzt anfangen. Das muss ich auch sagen. Ich möchte gerne ein paar noch weitergehen. Ich glaube, es wäre nach wie vor toll. Es könnte gezeigt werden und es kann es ja zum Teil auch.
Vielleicht muss man dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, die Ausstellung oder Befragungen, die du machst mit Leuten, das sind oft auch Langzeitprojekte, die wirklich über 4, 5, 6 oder 7 Jahre gehen, wo du eigentlich tourst mit diesen Projekten. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt eins raus, in Dutzenden von Städten und an Theaterorten oder bei Ausstellungen Leute zu ihren Erinnerungen an ihre Grosseltern befragst. Und das gibt dann eigentlich riesige. Es gibt eine riesige Sammlung von so Gesprächen und Erinnerungen von Leuten. Klammer zu, um es geschwind erklären, wenn du sagst, es geht über längere Zeit. Du hast jetzt aktuelle Projekte am Laufen und du hast gemeint, also die sollen eigentlich noch ein bisschen weitergehen, die nicht abgeschlossen sind.
Aber du würdest sie jetzt nicht wieder so anfangen? Hast du das
ausführen? Ich würde sie jetzt, warum? Ja, weil ich das Gefühl hatte, doch nochmal bewusst geworden, wie viel sich verändert hat, einfach auf der Welt, oder eben so also Podcast und so etwas hat es nicht gegeben, irgendwie das ganze Self-Logging oder all die Erinnerungsfunktionen auf Facebook, also das hat es alles wie nicht gegeben, wo mich um diese Sachen interessiert habe. Und heute hatte ich wirklich so das Gefühl, oh Gott, also wie geht man mit dem jetzt genau um, was das alles eigentlich schon gibt? Oder
hast du das Gefühl, das nimmt jetzt überhaupt nicht so wahr, also weil jetzt unsere Fotos, die wir alle haben auf dem Handy, das ist ja ein bisschen so, man meint, man hat von allem Fotos, und wenn man dann aber zum Beispiel eine wirklich gute Foto sucht von seinem Vater, weil man will eine Todeskarte machen, dann stellt man fest, dass man überhaupt keine gute Foto von ihm hat, obwohl man meint, man hätte hunderte. Also das ist so in Klammern, weil das, was du machst, sind ganz sehr präzise inszenierte Zugriffe auf bestimmte Momente von Biografien. Und das ist alles sehr sorgfältig gemacht. Das unterscheidet sich schon ein bisschen von dieser so halb flocky Erinnerungskultur, die man heute hat, oder?
Oh ja, sehr. Natürlich. Ich würde eben nicht, also gar nicht sagen, dass ich möchte es jetzt nicht machen, aber jetzt bin ich natürlich mitgeprägt von dem, was wir jetzt eben anfangen, alles haben und überlege aufgrund von dem, ja, was dünkt es mir jetzt, könnte ich jetzt beitragen. So, und ich glaube, ich wäre nicht mehr so, aber dass ich jetzt kann sagen, jetzt fange ich mit dem Projekt 21 an. Aber ich habe es 10 Jahre gemacht und finde es auch noch so, hoffe irgendwo, dass das mal ein festes Haus bekommt und dass das quasi ein bleibendes Werk ist. So, aber ich muss sagen, ja, oder ich halt,
also ein Museum, ein Staubmuseum, nicht ein verstaubtes, aber ein Staubmuseum.
Das wäre doch schön. Ja. So, nach dem vielen Reisen, wenn es einfach einen festen Ort gäbe. So, es sind über 200 Porträts. Also es gäbe, wir können es ein paar Mal
besuchen. Hat das auch jetzt mit deiner Rückkehr nach Bern zu tun, wenn du sagst, einen festen Ort zu finden? Du bist, glaube ich, die letzten 20 Jahre, was man auch muss sagen, du bist, wenn man die Listen anschaut, wo du überall auftreten bist, also an unzähligen Festivals in Europa, auf anderen Kontinenten, du bist die letzten 20 Jahre richtig auf Achse gewesen, oder?
Das stimmt. Ja, es hat schon Phasen gegeben, wo ich 3 Wochen unterwegs war, eine daheim. Und da gibt es einen Wunsch, zu sagen, irgendwie 1, 2, 3 Orte vielleicht, wo man kontinuierlich länger schafft. Das würde mir jetzt sehr behagen. Es ist immer die Suche nach, könnte man aus der Blase ausbrechen und irgendwie noch andere Kontexte auch finden.
Also Blase mit Blase
meinst du? Blase, wenn ich halt schlussendlich die Projekte haben sich nochmal realisieren, ich bin eben dankbar dafür, über die Kunst, Kulturinstitutionen, Festivals oder Häuser wie das jetzt hier. Und letztlich sind sowohl die Teilnehmer, die mitmachen konnten, wie das Publikum, das diesen Arbeiten sind, das Publikum dieser Institutionen. Und jede von denen möchte natürlich ihr Publikum verbreitern. Es ist sehr schwierig. Und diesen Weg habe ich jetzt so bis jetzt mitgemacht. Und man sucht weiter. Also, wie kannst du einfach irgendwie noch eben mehr Leute ansprechen? Und ich habe immer das Gefühl, mit meinen Arbeiten, die kann man sehr, also man kann dort sehr, auf verschiedenen Ebenen darüber reden, aber es hat einfach etwas sehr, sehr Zugängliches, was mir auch immer wichtig ist gesehen. Und darum habe ich immer gedacht, ging es nicht noch anders? Das frage ich mich immer noch.
An einer Stelle im Buch sagst du mal, dass, ich glaube, es ist beim Projekt mit den Grosseltern, dass es dir irgendwann ein bisschen zu routiniert worden ist. Und jetzt sagst du auch, dass du die Projekte vielleicht jetzt nicht mehr so würdest angehen. Ist denn das Buch auch ein bisschen ein Ende von einem Kapitel?
Und ein Anfang von einem neuen, hoffentlich. Mhm. So, es ist schon ein, eben gleich quasi im Einzelnen, das jetzt zu übergeben und sagen, ja, aber für dich, wenn du irgendwie jetzt nachdenkst über Grosseltern, über das Erwachsenwerden, über wie hätte ich geheissen, wenn ich ein Bub wäre geworden, wenn ich ein Mädchen wäre geworden, das ist nach wie vor relevant und da wäre das Buch, es kann so weitergehen. Oder jemand, der das Buch in deiner Wohnstube findet und plötzlich denkt, so habe ich noch gar nicht oder so könnte man auch Kunst machen. Das ist der Wunsch vom Buch. Und ein bisschen habe ich nachher schon mit der Zeit das Gefühl gehabt, vielleicht kann ich aber einen Teil auch einfach sagen, ja, das ist jetzt mal gut gewesen, gingen jetzt nicht auch noch andere Sachen. Aber es ist nicht so eine krasse Schwarz-Weiß-Entscheidung oder sagen, jetzt verlasse ich Berlin, jetzt Bern mache ich alles anders. Das ist alles fließend.
Ist es, also wenn man dir jetzt so schaut, hat man das Gefühl, das ist eine Suche jetzt auch nach Neuem oder so. Ich habe unlängst mit einem Künstler, dem Pets Zungtor, einem Perkussionist, über das geredet, weil also wir, die ein Magazin machen und so, man kommt ja immer wieder, wenn man Sachen macht, so einen Anschlag, dann haben wir gesagt, wir sind auch ein bisschen am Suchen. Dann hat er gesagt, er sei auch vor 3 Jahren hat er überhaupt nicht mehr weiter gewusst. Er hatte das Gefühl, er hätte den Kopf an der Decke oben. Und dann hat er gesagt, das Beste, was er hätte können machen, ist zu seinen Anfängen zurückgehen. Vielleicht nützt das ja auch etwas jetzt in deinem Fall, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen zu den Anfängen, weil wir haben es glaube ich schon gesagt, du bist eigentlich am Anfang wärst du ein Arbeitskollege von uns gewesen. Du hast Theaterwissenschaften, Religionswissenschaften, aber auch Journalismus studiert und hast als Journalist geschafft, als ganz junger Mensch.
Oder? Das war eine hervorragende Überleitung.
Ja, toll. ja, wie lange hast du als Journalist, also als klassischer Journalist bei Zeitungen geschafft, oder?
Ich habe so mein Studium verdient. Also ich muss schon sagen, dass eben, was schon erwähnt wurde, dass ich mit 21 hatte ich wirklich den Traum, Schriftsteller zu werden. Bin hier immer an diesem Gebäude vorbeigelaufen, weil ich einen langen Gimmer hatte. Ich bin hier im Hellenfeld in Gimmer. Also das ist auch für mich ein Ort, wo ich viel daran vorbeigelaufen bin und wo ich mir überlegt habe, es wird aus mir, wo ich immer denke, irgendetwas, was nicht im Büchli steht. Und Journalismus habe ich so als Möglichkeit gesehen, einfach andere Lebenswelten kennenzulernen. Und das Medien hat mich schon interessiert, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich nicht dazu die Stamina habe, also dass ich es einfach nicht werden aushalten. So, ich bin zu langsam, ich bin nachher zu genau oder will einfach zu schön einen Text schreiben und das geht nicht bis morgen. So, also mit Kritiker schreiben habe ich sehr schnell aufgehört, weil ich habe vorher so eine Hochnäsigkeit den Kritikern gegenüber hatte. Also das Gefühl hatte, also die gestanzten Sätze, die immer wieder vorkommen, das ist doch irgendwie nicht. Wo ich selber gemerkt habe, Deadline rücknäher sind mir auch die zugeflogen. Ich habe gemerkt, das ist es nicht für mich. Aber was halt toll ist, sind die Leute, die man da treffen darf. Oder? Man kann einfach sagen, man macht etwas, darum kann man fragen.
Genau, das ist ein Türöffner.
Das wollte ich mir quasi nehmen. Und dann haben mich halt immer eben Leute interessieren, die es eigentlich auch nicht in den Medien arbeiten würden. So. Weil es jetzt zu wenig einen Aufhänger gibt. Aber also der ist wirklich eins so Grunderlebnis, eben noch über den Journalismus, wo ich irgendwie das 5-Sterne-Hotel in Sils Maria, das tolle Waldhaus, porträtieren durfte. Wo ja auch sehr lustige Gäste hat, aber am meisten hat mich der Nachtwächter fasziniert, der dort seit 20 Jahren ist und ein Observatorium auf dem Dach hat und dort aber geht die Sterne anschauen und halt sehr menschenscheu ist und dann nachher können zu begleiten. Das habe ich wahnsinnig schön gefunden. Das mache ich noch heute gerne. das ist nicht etwas, was nachher hat aufgehört.
Also lieber als mit einem berühmten Gast reden.
Sicher genauso gern. So, ich finde, wenn ich mit, jetzt vielleicht heute hätte, würde ich mir so einen zutrauen, mit einem berühmten Gast vielleicht auch nachher ein bisschen anders mit ihm zu reden, als er sonst so Gespräche führt. Und ich könnte so ganz toll sein. Würde es jetzt heute nicht mehr so völlig voneinander ausschliessen. Aber dann habe ich so das Gefühl, ich will nicht den Promis hinterher. Mir interessieren eigentlich so Leute, die keinen Namen haben.
Und wie ist denn der? Also eben, du hast auch Theaterwissenschaften studiert, du hast dann auch als Dramaturg geschafft am Theater Neumarkt. Dann ist dort eigentlich, hat dort so der Funke gezündet, dass irgendwie Journalismus und Theater zusammenkommen?
Oder? Ja, man kann ja eben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das ist ja sehr so eine höfische Gesellschaft, das Theater, wo man einfach so unteranfährt und so Hierarchien gibt. Und man eben zuerst so dienen als Assistent, aber im dritten Jahr nachher der Profibetrieb darf nutzen für ein eigenes Projekt. Und das war für mich schon der Auslöser, dass ich nachher dort eben gedacht habe, ja, ich mache nicht einfach etwas mit so einem Schauspieler, ich mache etwas mit dem ganzen Haus. Und es ist eben eine Installation geworden, es ist etwas geworden, wo die Leute haben können selber aussuchen, was sie hören wollen. Es sind ganz viele Sachen drin gewesen. Und jetzt im Rückblick, das hat das Buch nachher mir auch nochmal so klar können sagen, das war ja dann schon da gewesen, das habe ich natürlich dann nicht gewusst. So, aber dann war so der Klick-Moment, sozusagen, es wäre aber vielleicht so eine Zwischenform. Und vielleicht finde ich ja Orte, die so Zwischenformen ermöglichen. Weil jetzt klassisch auf der Bühne bin ich ja nie gewesen. komme aber auch nicht aus der visuellen Kunst, sondern komme aus dem Theater. Und so bin ich nachher in diesem Festival, aber eben auch in einem Haus, in einem Museum für Kommunikation gelandet.
Also das ist das Projekt mit der Liebesbriefe?
Das ist das Projekt mit der Liebesbriefe.
Das erste, genau. Was du eigentlich so gemacht hast. Okay.
Ich finde das Switching ja auch noch sehr interessant vom Journalismus zu den Projekten, die du jetzt machst, weil ich habe das Gefühl, der Rahmen, Setting für die Projekte ist so wichtig, dass das in so einem Ausstellungs- oder so einem Museumskontext ist. Wenn ich mir vorstelle, wir würden das zum Beispiel online machen, so ein Projekt wie das mit wo man zurückschaut, wo man 21 war, das ist ja so, dass man eigentlich nur ein Bild sieht, wo sich kaum bewegt oder wo auch jemand zulässt, wie er sich selber die Geschichte erzählt, also etwas sehr Minimalistisches. Sehr reduziert im Visuellen und man braucht sehr viel Zeit, um das anzuschauen und irgendwie aufzunehmen und es braucht Ruhe außenrum. Ist das denn der Switch dort übrigens, wo du sagst, das entspricht dir einfach mehr, die Ruhe, die es auch braucht, damit du das kannst erzählen, was du gerne möchtest oder dass das zur Geltung kommt? Also die Frage ist eigentlich, wie wichtig ist der Rahmen für deine Arbeit? Du sagst jetzt eben in dem Festival-Kontext, das ist wie so eine Mischform.
Ja, der Raum ist schon sehr, also das halt, dass man selber in eine Ruhe hineinkommt. So, das ist, also ich bin manchmal auch sehr gespalten, weil die Arbeiten, wie jetzt auch die du gerade erwähnt hast, die gibt es ja auf meinen Festplatten. So, und einen Teil davon zeige ich auf der Webseite, weil ich auch finde, es ist schon zum Anschauen, aber gleichzeitig ist mir immer bewusst, es ist halt nicht fürs Web gemacht, wie man dort schaut, sondern es ist wirklich eben für einen Raum gemacht, wo man hergeht, wo man bereit ist, eben das Handy mal nicht in die Hand zu nehmen und sich einfach mal auf etwas einlassen kann. Oder dort habe ich eben Theater, finde ich bis heute immer eben noch toll. Also Menschen, die sich entscheiden, sie gehen zum 8. in diesen Raum und dann lassen sie sich einfach auf das ein, die nächsten Stunde, zwei, drei. So, das ist leider etwas sehr Seltenes, aber ich finde es etwas sehr Bereicherndes. Ich bin häufig leider nachher enttäuscht, wenn ich das selber gemacht habe. Das gehört halt ein bisschen auch dazu, aber grundsätzlich irgendwie kann man dort einfach etwas ganz Tolles erleben. Und das finde ich auch, brauchen meine Arbeiten auch. Dass man sagt, man lässt sich jetzt mal auf etwas ein, was anders erzählt ist. Und ich tue ja gerne Besucher beobachten und sehe, wie sie am Anfang so ein bisschen rumhüstern und denken, hey, so viel, man muss möglichst alles sehen. Dann merken sie, es geht ja gar nicht, also nehme ich jetzt einfach das, was ich gerade will. Und dann sind sie plötzlich bei sich. Und dann habe ich eben immer das Gefühl, dass es geht eben um Zuschauer. So, also die Teilnehmer, die machen ganz eine eigene Erfahrung. So, die erinnern sich an etwas, die teilen einen Teil von ihrem Leben. Aber letztlich geht es natürlich um Besucher, die sich jemandem Fremdem eben öffnen, die eben auch zugewandte Fremde sind. Darum haben wir auch den Titel gewählt, also die Doppelbedeutung. Zuerst bin ich dazugewandt, die mit vielen fremden Leuten redet. Aber schlussendlich bringe ich auch wildfremde Leute zusammen und andere Leute interessieren sich aber plötzlich für Frau Meier oder für die Grossmutter von Herrn Müller. Was jetzt auch bei den Medien fast nicht möglich ist. Aber wenn man plötzlich merkt, in fremder Erfahrung finde ich ganz viel Eignungs. Und plötzlich habe ich eben Zeit dabei, auch quasi an mich selber zu denken. Dann glaube ich, schon braucht es dafür eben einen ruhigen Raum.
Also du glaubst, also einerseits stellst du ja eine Art so Plattformen für eine bestimmte Art Erinnerungsarbeit her, also bei den Leuten, die du befragst. Mhm. Aber wenn ich jetzt richtig verstehe, funktioniert es gleich eigentlich auch beim Publikum. Also, es geht einem, glaube ich, schon so. Weißt du, wenn man die Anweisungen oder das Konzept des Projekts liest, was habe ich gemacht, als ich 21 war? Oder ja,
wir
so,
haben
schon
uns jetzt auch öfters mal darüber unterhalten, ja,
in der genau. Vorbereitung. Genau. Also es inspiriert einem auch selber so, so eigenartige Einstiege in die Erinnerungen haben. Das sind ja so Punkte, die du ganz präzise auswählst. Wie entstehen denn die Punkte, dass du plötzlich sagst, das sind jetzt meine Großeltern, oder jetzt nicht mein Wunder, was haben die Leute gemacht, die 21 waren? Oder, also Wie entwickelst du, ist das jetzt auch einfach Erfahrung über die langen Jahre, immer wieder so verschiedene Einstiege, oder wie kommt das?
Ja, danke für die Frage. So, das ist, ich finde, das entsteht eben wirklich aus der eigenen Biografie und aus dem eigenen biografischen Schaffen. So. Also ich tue jetzt nicht täglich, aber ich führe verschiedene Arten von Journal. Es gibt einfach so ein Fragenwälzen. Plötzlich schürft sich nachher eben etwas raus. Also klar hat es nachher, ich weiss ganz genau den Moment, wo ich das 21 nachher gedacht habe, das ist es. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das nur ist gekommen, über das immer wieder sich so in diesem Steinbruch von diesen Notizen bewegen.
Also weil du bei dir so selber festgestellt hast, dass das für dich ein wichtiger Zeitpunkt war.
Jedes Projekt hat den Anker quasi in meiner Biografie. Aber mit 21 habe ich erst Matur gemacht. Das ist wirklich für mich im Rückblick ein weichenstellendes Jahr. Und gleichzeitig ist auch die Frage dabei, wie bist du erwachsen worden? Das war für mich nochmal ganz eine andere Geschichte. So. Und darum habe ich, und das war auch etwas, als ich das Projekt angefangen habe, das Gefühl hatte, die Frage ist für mich noch nicht zu Ende erforscht, für mich selber. Und dann habe ich auch die Offenheit, ganz viele Leute zu fragen, wie es denn bei dir war oder wie es bei dir war. Und hat zum Glück den eben nachher auch irgendwie, ich weiss nicht, ganz früh übertroffen, zwar in Hannover, aber auch mit 21 war es Teheran, zur Zeit der Revolution, wo man einfach kann sagen, so rein faktisch haben wir nichts quasi Gleiches. Aber von den Themen, wie man mit seinem Freundeskreis umgeht, von dem Ideal, das man plötzlich hat, habe ich gedacht, der berührt mich, der weckt etwas von meinem 21, von meinem damaligen Freundeskreis, den ich teilweise nachher auch verloren habe. Und ich gemerkt habe, da komme ich etwas zurück. Und so hat es auch im Machen für mich eben lang funktioniert. Das Gefühl habe ich lerne selber auch etwas. Und bin eben überzeugt, dass das Publikum in dem Sinn so kann, von ganz fremden Leuten, die irgendwo etwas lernen kann für sich oder etwas angestoßen wird. Und gleichzeitig ist es schon so für mich selber, dass es irgendwie, ich glaube auch irgendwo, es gibt so wie eine Sanduhr. Und ich dann merke, jetzt habe ich nicht mehr die gleiche Zugewandtheit in Frage, was hast du jetzt mit 21 gemacht oder was weißt du über deine Grosseltern? Es sind wirklich einfach nur auf die zwei Projekte, muss ich sagen, da ist schon sehr, sehr viel Sand durch. Ja. So.
Jetzt mal lieber mal über 25 reden.
Ja, oder halt jetzt eben wirklich über das letzte Bild vom Vater. Oder das ist natürlich, jetzt bin ich eben auch in dieser Lebensphase. Es hat ja viel mit Lebensphasen zu tun. Oder aktuell tue ich mich mit Teenager sehr beschäftigen. Und das eine ist ganz ein nüchterner Blick gewesen, wo wir die Arbeiten mit der Simon zusammen angeschaut haben. Und ich dachte, es gibt die Frage nach dem Erwachsenwerden. Irgend 21 plus. Und es gibt die andere schöne Frage, wann hast du aufgehört, ein Kind zu sein? So, was ich mit Kindern zusammen gemacht habe, habe ich das Gefühl, die Frage muss einem Kind beantworten, nicht einem Erwachsenen. Das können wir immer sagen, wir haben das Kind in uns behalten, aber an dieses Kind fragt, wann bist du es nicht mehr gewesen.
Die wollen auch schon keine Kinder mehr sein,
ja, genau. Ja. So. Und dort, aber dort dazwischen liegt die Phase vom Teenager. Und das ist mir so wie klar gewesen, dort bin ich noch nicht gewesen. Nachher habe ich das Jetzt und Jetzt Projekt gemacht bei Ruhr Triennale, wo viele Teenager mitgemacht haben und ich bin einfach total fasziniert gewesen von denen. Und nachher habe ich aber eben Götti-Sohn, der jetzt 15 ist und der für mich eine wichtige Person ist, ohne Grund wieder hier zu sein. Und das ist nachher so der biografische Anteil und plötzlich habe ich gedacht, das ist einfach etwas, was ich drin möchte. Bloß die Frage, die ich wirklich anders empfinde als vor 20 oder 10 Jahren, wo geht es jetzt eigentlich mit dieser Gesellschaft und dieser Welt eigentlich her? Darum viel mehr immer so ein bisschen den Blick weg vom nur Erinnern zum gemeinsam so in die unsichere Zukunft gehen. Also ich bin mehr ein Projekt überlegen, wo entweder nur einen Moment festhalten oder dann eben sich entwickeln über mehrere Jahre, aber wo erst noch kommen.
Und Teenager sind natürlich auch wichtig, wenn man überlegt, wo geht es mit der Gesellschaft an, oder?
Absolut. Mhm.
Frieda trifft läuft schon seit dem August 2023. Und wir haben noch lange nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch einladen möchten. Damit das weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedemagazin.ch den Spenden-Button drücken und es geht los.
Trotzdem bist du aber natürlich schon zu einem Erinnerungsspezialist vielleicht geworden, wenn man das so darf sagen. Wenn ich dir das richtig zugelassen habe, ist ein Antrieb auch immer der im Zusammenhang mit dem Journal, wo du schreibst, aus dem muss ja dann Ideen entstehen, dass das eigentlich auch immer, am Anfang steht auch immer das Erinnern an sein eigenes Leben. Ist das, was ist das genau, dass man es dann, dass er, die Erinnerungsarbeit, also was ist wichtig an der, dass man sich an sein eigenes Leben zurückerinnert? Man lebt doch eigentlich für ihn. Man lebt eben ja nach morgen gewandt und man kann ja nicht immer zurückschauen.
Ja, mir geht es eben auch nicht beschränkt um das Zurückschauen, sondern mir geht es mehr um das Innenschauen. So, also um die innere Welt. So. Und für mich ist das Erinnern eine Art ein Königsweg, in sich selber hineinzuschauen. Und um das geht es mir auf jeden Fall im Moment recht stark. Und in dem sind dann Erinnerungen, also Sachen, die früher passiert sind, mehr so als so als Abgleich zu sehen und zu sagen, aha, dann bin ich so gewesen, aber wie bin ich eigentlich heute? So, wenn ich so gar keinen Vergleich habe, kann ich mich vielleicht gar nicht richtig situieren. Aber jetzt gerade Beispiel in Bern, wo ich quasi da wieder rumlaufe, dann habe ich natürlich noch sehr so körperliche Empfindungen. So denke ich, oh, da irgendwie schwebe Mätteli unter. So. Aber das war noch ein anderer Matz.
Also ein Ort, wo Erinnerungen, ja, genau, hervorrufen.
Ja. So, gerade, also Erinnerungen werden ja sehr oft gespeichert, über, dass man sie nicht nützt. So. Also wenn ich an einem Ort immer wieder durchlaufe, dann erinnere ich mich nicht dauernd daran, erinnern, dass dort irgendwie mal ein wichtiges Gespräch stattgefunden hat. Aber wenn ich 10 Jahre einfach nicht mehr bei der war, oder 20, und dann bin ich plötzlich wieder an dieser Ecke, dann ist es eben noch da. Oder das ist häufig die Frage jetzt von meinen Projekten, können bei Leuten genau so etwas auslösen, dass sie eben irgendwie sehr lange nicht mehr daran gedacht haben, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist. Und dann werden sie wieder darauf gestossen und dann kann man plötzlich so etwas recht taufrisch fast heben. Das ist natürlich schon sehr interessant, aber eben eigentlich geht es mir selten darum zu sagen, ja, aber was ist denn wirklich gewesen, sondern wie geht es dir jetzt heute mit? Oder was nimmst du von dem jetzt mit für heute und morgen? Mhm. Wie prägt es dich für die Gegenwart?
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, zum Teil aus dem Buch heraus, hast du auch so wirklich Strategien oder Kunst entwickelt, um, du beschreibst es so einmal, du tust eigentlich sehr genaue Konzeptionen entwickeln, was du Leute fragst, wie du vorgehst, aber was du eigentlich möchtest, ist, dass etwas total Unvorhersehbares passiert. Und das ist eigentlich der Moment, den du jetzt beschrieben hast, dass sich jemand an etwas erinnert oder etwas anfängt zu denken, was er sonst nicht würde denken. Meinst du das damit?
Ich meine auch das damit. Das ist wirklich das von dem, man hat es nicht in der Hand. So, ich versuche eigentlich häufig so Anordnungen zu schaffen, oder dass man sich genug sicher fühlt, sich etwas ein bisschen zu überlassen. Und dass aber dann etwas passiert, wo man so nicht steuern kann, was dann wirklich passiert. Also jetzt bei diesem Projekt 21, die Leute erzählen mir ihre Geschichte, das ist einfach ein Gespräch, im besten Fall aber ein gutes. Aber nachher tue ich das ja editieren, mache eine eigene Dramaturgie und lege ihnen das wieder vor. Und dann werden sie gefilmt. Und der Moment, ich habe es selber nachher eigentlich auch erlebt, den hat man nicht im Griff. So. Plötzlich wird dir deine eigene Geschichte erzählt. Aber mit deiner Stimme, aber du merkst sofort, jemand hat sich unglaublich Mühe gegeben, aus deinem stündigen Erzählen irgendwie eine stringente, 10-minütige Form zu machen. Aber du kannst es plötzlich nicht mehr gestalten. Oder da einen Joke machen, oder dort kurz irgendwie dich maskieren mit irgendetwas, was sich bewährt hat, sondern du musst einfach zulassen. Und das macht etwas mit dir. Und meistens eigentlich auch etwas sehr Schönes, aber es kann dich auch eben sehr berühren. Es gibt ja manchmal Leute, die nachher Tränen in den Augen haben. Aber gleichzeitig ist das ja fast so ein Moment, wo man nachher nicht anlängen darf. So, also ich würde nie nachher jemanden fragen, warum hast du jetzt dort fast rennen oder so, sondern es bleibt nachher wieder ihr Geheimnis. Aber es tüpft dort etwas. Und wir interessieren diese Sachen. Man sagt, das haben wir einfach nicht im Griff. Aber es ist sehr menschlich.
Du hast jetzt vorher gesagt, wenn du jetzt wieder ins Waldhaus gehen würdest, jemanden interviewen, dann würdest du dich vielleicht schon eher an die prominenteren Menschen getrauen. Und würdest ihnen vielleicht eben auch etwas, also bei denen auch eine interessante Geschichte finden. Was hat sich denn seitdem verändert an deiner Fragetechnik? Also was würdest du ihnen jetzt für Fragen stellen oder wie würdest du jetzt mit ihnen reden? Was du vielleicht jetzt in der Zwischenzeit gelernt hast mit diesen hunderten Gesprächen, was du damals, wo du dort gesehen bist, noch nicht gewusst hast?
Also ich habe andere Erlebnisse mit Tod und würde mich sicher trauen, von denen zu reden und die Leute danach zu fragen. Da fände ich das Waldhaus auch einen guten Ort, weil die Leute, also die Promis sind ja dort auch aus ihrem Alltag draussen und sitzen irgendwie in dieser schönen Halle und haben vielleicht selten mal Gelegenheit zum Reflektieren kommen. Dort wäre er. Also ich gehe einfach jetzt nur von dem fasziniert, was du beschrieben hast, aber von mir sucht plötzlich auf seinem Smartphone ein Foto vom Vater. Das wäre jetzt etwas, wo ich jetzt darüber reden kann. Damals hat es mich vielleicht interessiert, aber ich hatte keine eigene Erfahrung dazu gehabt und es war nur so ein bisschen in meinem Kopf gewesen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, ich wäre dann ein Gesprächspartner in diesen Themen auf Augenhöhe. Und darum würde ich mich auch trauen, mit ihnen über das zu reden.
Und geht es dann einfach darum, dass du jetzt mit diesem Thema auch schon Erfahrungen gemacht hast oder auch, dass du Gesprächsführung nochmal anders gelernt hast?
Sicher, das vergiss ich manchmal ein bisschen, dass ich natürlich das auch gelernt habe. So, also es ist auch, also gewisse Sachen gehen ihm nachher auch so ein, weil es schon gar nichts nützt. Aber ich merke zum Beispiel in diesem Gespräch, ich mache kaum ein «Mhm» oder so, weil ich mir das so abgewöhnt habe, weil das stört bei der Aufnahme. Aber natürlich habe ich gewisse Sachen wie gelernt, wie man kann jemandem Vertrauen geben kann, wie man eben dem Gegenüber kann vermitteln kann, dass es sicher ist. Wie ich auch Zuverlässigkeit gebe, was nachher quasi nur off the record ist, auch wenn es auf dem Mikrofon aufgenommen ist, dass es das bleibt. Also so solche Sachen, das habe ich wie gelernt, und dass häufig einfach der Rahmen so muss gesteckt werden, bevor man überhaupt so ein bisschen tiefer kommt.
Also als Basis für ein gutes Gespräch braucht es, du hast es gesagt, Vertrauen. Was braucht es noch?
Ich finde schon einfach ein Fokus und eine Konzentration, also dass man sich irgendwie zusammen oder all die, was jetzt betrifft, so einigen darauf, wir möchten jetzt gerne ein Gespräch führen, also wir wollen mal die Sachen, die uns davon wegtreiben, versuchen wir mal wegzulassen. So. Und ich finde schon, dass es hilft, wenn man irgendwie ein Thema hat oder irgendwo weiss, eigentlich ist das ein bisschen unser roter Faden. Da finde ich nämlich manchmal Umwege furchtbar interessant und davon wegkommen. Aber wenn man den gar nicht erst hat, ja, dann ist halt einfach alles und dann verliert man sich häufig auch. Ich finde dort schon für meine Projekte ist das immer wichtig gewesen, aber im Privaten geht es mir häufig auch so, dass ich so finde, ja, wenn man gleich ein bisschen Verabredung hat, eigentlich möchten wir da ein bisschen weiterkommen, dann finde ich das wichtig. Und nachher dünkt es mir einfach, Bereitschaft, so ein bisschen aus dem herauszutreten, was man bis jetzt schon weiss. So. Also wenn ich mit Leuten rede, die das Gefühl haben, sie wissen eigentlich Bescheid, und wenn ich nicht irgendwie noch vielleicht neu denke oder von mir etwas lerne, dann tue ich nicht zu. Dann erzähle ich nichts von mir und denke, ja, das kann nie ein gutes Gespräch geben. So. Und
ich also, das meinst du, dass jemand, der... Ich glaube, du sagst es so, oder habe ich es so dazwischen rausgelesen, dass eigentlich also über seine Erinnerungen leben oder sein Leben erzählen, es gibt ja Leute, die routiniert sind in dem, die es immer wieder machen, die haben dann irgendwann eine gültige Version und die können es immer wieder erzählen mit der gleichen Anekdote. Und du hast aber lieber Leute, die das eben noch gar nie so gemacht haben, weil die erzählen dir denn das ehrlicher oder weißt du, du weißt ja nie, was jemand auslässt oder nicht auslässt oder ob er dir einen Bär aufbindet oder nicht. Oder
das sind zwei verschiedene Sachen. Okay. So, also ich finde, Für mich gehört das wie zur Bedingung, dass man Sachen auslässt. Das denke ich mir ganz, ganz natürlich. Und an dem würde ich auch nicht wollen rütteln. So. Mir ging es echt darum, mit dem, wo man redet, dass man sich um eine Ehrlichkeit bemüht. Und in so einem Setting ist das wirklich erstaunlich gut möglich. So.
Wirklich? Ist Erinnern nicht eh immer so sehr verzerrt, dass es gar nicht der Wahrheit ist?
Das ist nochmal etwas anderes. So, also es geht eben nicht um die faktische Wahrheit von denen. Da müssen wirklich nachher die Historiker nochmal dahinter. Aber mich interessiert schon zuerst primär so, wie du heute auf dein Leben schaust. Und das mag durchaus sein, dass du dir da eine Geschichte zurechtlegst, die mit den Fakten nur teilweise übereinstimmt. So, aber da würde ich erstmal nicht der rütteln, sondern aber schauen, ja, aber warum schaust du jetzt heute so drauf? Also geht es jetzt nicht primär um diese Art von Wahrheit, aber ja, mit ehrlich meine ich mehr, dass man so eine Bereitschaft hat, zu sagen, ja, aber wie ist es jetzt eigentlich wirklich? Oder wie denke ich eigentlich? Oder
wo bin ich unsicher?
Ja, wo bin ich unsicher? Wo weiss ich nicht genau? Weil ich schon finde, mit den Medien, die wir heute haben, es ist so ein Zwang, sich immer so im besten Licht
also, dass es nicht irgendwie so eine Performance zu zeigen.
Ja, genau, dass es nicht so ein Performance ist. So. Und dort finde ich jetzt in den letzten Projekten auch ein grosses Bedürfnis festgestellt, dass man eigentlich durchaus gerne sich noch anders würde öffnen oder irgendwie eben auch durchlässiger sein. Aber dass es ja gar nicht so einfach ist, da irgendwie vorne dafür zu finden.
Also eigentlich, dass in der Zeit heute von der Hyper-Selbstdarstellung von den Leuten, dass das wieder könnte ein Bedürfnis werden, eben nicht nur so offensichtliche oder Abziehbilder von sich zu produzieren, sondern anders von sich zu erzählen. Ich meine, hast du das gemeint?
Das meine ich auf jeden Fall, ja. Und eigentlich aber eben auch unter Fremden, oder weißt du, also das zeigen doch die Arbeit, finde ich, immer wieder, dass es uns, dass uns eigentlich sehr viel verbindet. So. Aber leider passiert ja dauernd irgendwie so Spaltung, oder man ist zwangsweise also einfach irgendwie so in seinen Bubbles in und mit den Algorithmen schließlich nur mit dem beschäftigt, wo einem vorgespielt wird. Und dort, finde ich, dort ist es wirklich einiges verloren gegangen.
Vielleicht muss man es noch ein bisschen erklären. Du hast deine Projekte, eben auch Langzeitprojekte, erstens an verschiedensten Orten gemacht. Also du hast vorher erzählt, von dem Jungen aus Teheran, der erzählt, in der 21 ist. Und die berührt das auch, obwohl man könnte meinen, das hätte nichts miteinander zu tun. Also da gibt es Berührungspunkte über Kontinent und Lebensräume hinweg. Und dann hast du aber auch, glaube ich, immer viel Energie leistest du drin, dass nicht nur die aus der Kulturbubble daran teilnehmen dass Leute aus den verschiedensten Generationen daran teilnehmen. Meinst du das? Und dann findest du etwas, was die alle eigentlich verbindet. Hast du das?
Mhm. Und das denke ich auch, findet das Publikum. So.
Was hast du? Du hast jetzt so viel zugelost all die Jahre. Was hast du denn über das Erzählen gelernt beim Zuhören?
Ja, das ist schon, ich glaube, dass es eine Art sinnliche Intelligenz gibt. Also, dass gewisse Menschen wirklich eine Fähigkeit haben, eben so einzelne, so wie Bilder zu schaffen, wo an dem sich nachher etwas wirklich erzählt. Aber andere auch nicht. Man muss sagen, oh, das ist jetzt irgendwie, noch nicht das, was ich gesucht habe, dann muss ich nochmal anders und anders und anders fragen. Und ich habe gelernt, dass es ein Grundbedürfnis ist. Also, dass es einfach eigentlich immer primär Freude hervorruft, wenn man sich für jemanden interessiert. So. Und die Freude sogar bleibt, wenn es so traurig wird oder eben schmerzhaft berührt. Und dass es mich ein bisschen auch ein bisschen süchtig macht. So, also dort ist nicht etwas, wo man dann sagen muss, oh, jetzt habe ich es 20 Jahre gemacht, jetzt jetzt habe ich genug. So, dort finde ich schon irgendwie, also die Lebensgeschichte, dass ich wirklich, erzähle, da würde ich gerne weitermachen.
Ist das jetzt auch so, dass du im Privaten irgendwie einmal die Frage stellst oder so, oder so das Gefühl hast, ah, ich will jetzt über den Smalltalk hinweg möglichst schnell und an die wichtigen, tieferen Fragen kommen?
Das wäre eine Deformation professionell eigentlich, ja. Oder?
Soll es gehen?
Ja, also ich tue mich wirklich schwer mit Smalltalk und ich bin eben eigentlich eher jemand zurückhaltend, so. Sich dann eher bei denen, die schweigen und die anderen reden, findet in einer grösseren Gesellschaft. Aber jetzt so im quasi 1:1, ja, suche ich eigentlich schon irgendwie möglichst kleiner Weg, irgendwie zu etwas, wo ich finde, jetzt geht es wirklich um etwas. So. Aber ja, eigentlich nur, wenn mir jetzt jemand neu begegnet und ich von meiner Arbeit erzähle, ist man natürlich wieder bei diesen Themen, aber sonst sind die jetzt mir nicht zuvorderst, ja.
Und wenn du nachher die Erzählungen editierst, zusammenschneidest, dann lässt du ja ganz viel weg. Von wie viel Zeit auf wie viel kürzer ist das meistens? Also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel das Projekt mit dem 21. Lebensjahr. Ist der von einer Stunde ungefähr auf 14 Minuten?
8 Minuten.
Ja. Ist das gesehen. Und wie entscheidest du denn, was reinkommt und was nicht? Wie findet man so dort Balance zwischen, es ist zu privat, aber andererseits ist auch genau das vielleicht das Spannende?
Aber ja, für mich hat es so eine Unterscheidung, wo ich keine wissenschaftliche Definition dafür habe, zwischen persönlich und privat. Also ich suche das Persönliche, aber das Private soll privat bleiben. Ich finde ja das Gespür, und das merke ich schon während dem Reden, wo ich denke, das ist privat. So. Aber vielleicht kommen wir ja gleich noch irgendwo her, wo es einfach persönlich ist und es geht.
Kannst du mir ein Beispiel machen, für was ist privat und was ist persönlich?
Privat ist, wenn es nachher so in ein Klein-Klein hineingeht, was jetzt irgendwie wirklich der Grund ist, war vor der Trennung vom Ehepartner. So. Und persönlich denke ich, ist aber gleich, wenn man nachher das Gefühl kann beschreiben vom Nachher, wo einerseits so viel Schmerz da ist, weil man hat sich so ein Leben aufgebaut und jetzt geht es nicht mehr weiter. Und andererseits ist es so eine ungeheure Befreiung und man sagt es erstmal ich. So. Dort wird es irgendwie sehr persönlich, wo ich auch finde, es ist nicht allzu verletzend für den Menschen, der sich quasi um sich trennt. Also ich denke immer an die mit, die erwähnt werden. Oder schauen wir zumindest, dass sie dann nicht namentlich genannt werden, einfach eben für sie auch zu schützen. Aber dort würde ich dann sagen, dort geht es ja etwas Persönliches rein oder dort geht es ja etwas rein, wo wir uns alle mit unseren Trennungsgeschichten vielleicht plötzlich können wiederfinden können. Hingegen eben das Warum jetzt genau, dann hat er das gesagt, dann habe ich das gemacht, das wollen wir gar nicht wissen.
Aber so. Ist trotzdem wichtig, dass sie es erzählt haben?
Ja. Häufig finde ich, das merke ich ganz häufig im Gespräch. Das unterscheidet sich jetzt von unserem Format. Das hat mir ja auch schon ein bisschen Respekt gemacht, oder? Dass ich dachte, oh, der will nicht viel schneiden. Also, ich muss ja schon ein bisschen anders aufpassen, was ich hier sage. Als wenn ich wüsste, wir können dann nachher noch das und das raus tun. Andererseits war mir genau auch klar gewesen, wenn wir so lange reden, wie wir jetzt tun, dass mir das nicht wird gelingen. Das ist vielleicht auch, ich hoffe, es ist jetzt ja im Interesse. Ja. So, aber das hat nachher einfach so passiert.
Wir sind noch nicht ganz privat geworden. Persönlich vielleicht hoffentlich schon ein bisschen.
Ja.
Aber privat noch nicht.
Genau.
Das also ist so lange machen wir auch nicht, bis wir dort landen, glaube ich.
So.
Ich möchte aber noch eine Spur vielleicht noch mal auftun. Du hast es vorher schon angedeutet, vielleicht könnte es mal ein Museum Staub geben. Also der Erhalt jetzt von all dem. Wo geht das alles her? Am Schluss hast du irgendwelche einen Schrank voller Festplatten, wo all die Erinnerungen von Hunderten, Tausenden von Leuten, Tausenden Leute sind es eigentlich, oder? 1500, glaube ich, oder?
Ja.
Erinnerungsgespräche mit 1500 Leuten gespeichert sind und Du hast es vorher ein bisschen beschrieben, das ist abhängig von Ort, wo sie zeigen wollen. Und man wird älter und vielleicht will einem dann an diesen Orten niemand mehr und man kann das nicht mehr zeigen und dann ist das alles vorbei. Da ist eine Strategie zu sagen, man macht ein Buch vielleicht noch so, um das festzuhalten. Und sonst, du sagst, toll wäre das Museum haben, das ist vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vermessen ist, es gibt ja Künstlermuseen, man kann so etwas eigentlich schon andenken, aber braucht es das überhaupt oder könnte man es auch loslassen?
Ich glaube, also jetzt ein Stadtmuseum finde ich jetzt unbedingt, das muss sein, aber jetzt zum Beispiel so eine Arbeit wie ein 21, einfach nochmal Geschichte vom Jahrhundert so spiegelt anhand von 200 Biografien. Der denke ich schon, kann ich mir vorstellen, dass das eben auch in 50 Jahren oder plötzlich dann nochmal anders wieder interessant wird. So. Und darum finde ich zumindest, möchte ich die Anstrengung nehmen, dass es quasi, dass es gut archiviert, also dass es irgendwie nochmal gezeigt werden könnte oder vielleicht eben auch schon in 5 Jahren, wer weiß. So. Oder das, also das fände ich jetzt eben eine Arbeit, wo man könnte sagen, das könnte in einer Dauerausstellung durchaus irgendwo einen Platz überkommen. So. Ich bin aber eben wie selber wirklich, das würde ich nicht mehr leben, aber eben nochmal interessiert, dass, wie schaut die zukünftige Generation nachher drauf, wenn man irgendwie nachher im 2070 irgendwie sagt, wie haben die eigentlich in diesem 20. Jahrhundert, wie sind die erwachsen worden? Und nachher gibt es irgendwie die Videoarbeit.
Es ist interessant, du schaust es mittlerweile auch wirklich auch als historische Chronik an, vieles, was du gemacht hast. Das macht man ja, glaube ich, im Moment, wo man das macht nicht unbedingt.
Nein, es gibt schon immer so verschiedene Impulse für eine Arbeit. Und bei dem 21 habe ich schon mal einfach so gedacht, es wäre doch interessant, von aber Anfang des Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart für jedes Jahr einen Menschen zu finden, der 21 war. Und damit aber schon eine Art von Alltagsgeschichte zu erzählen. So. Darum ist dort so ein historisches Interesse schon von Anfang an auch gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass ich es arbeiten würde. Ich habe mehr so gedacht, dass man so ein Ziel hat, aber man kann einfach so sich darauf herbewegen. Aber jetzt, was das gibt, denke ich so, ja, mal, das wäre jetzt so. Hingegen die Arbeit über Tod und Geburt, dort finde ich viel mehr, dort steckt einfach wirklich eben nochmal drin, was ja hier auch ein bisschen das Thema ist. Also, wie reden wir eigentlich zusammen? Oder wie kann ein Gespräch glücken? Oder dort sieht man eben ja Menschen zuhören.
Dort so. Reden immer zwei Menschen miteinander.
Und dort ist die Verabredung, dass sie sich den Erzählraum teilen. Dass man eben, das ist wirklich vorher abgemacht. Das finde ich nochmal ein wichtiges Thema zum, für ein gutes Gespräch. Das muss nicht zwingend nur mal wie so sein, aber dort hat man gesagt, beide, also es gibt ja Leute, so wie ich, die gerne sonst die anderen reden und vielleicht so in einem Stundengespräch nur mal 5 Minuten haben geredet. Und die anderen, die unglaublich das Bedürfnis haben, von sich zu erzählen. Und dass da beide Typen quasi einen Schritt zurück machen und sagen, ich rede jetzt auch mehr, aber der andere, ich höre jetzt auch mehr zu, dann steht wie etwas Neues. Und bei der Videoarbeit kann man das sehen. Also man kann wie immer den sehen, der hört. Man kann dort Empathie erleben, man kann dort irgendwie eben ein Mitgehen sehen. Aber nachher auch, wie reagiert jetzt die Person? Was erzählt sie als Nächstes? Und das führt nochmal über jetzt die existenziellen Themen raus zu so einem Kern, wo es mir, glaube ich, immer wieder darum geht. Und ich denke euch eben auch, also wenn ich vor 20 Jahren eben jetzt irgendwann nicht mehr Journalist war, habe ich mich jetzt auch nie völlig woanders gesehen, als was sie jetzt mit dir machen.
Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Bist du jetzt hier angekommen? Bist du jetzt unterwegs mit dem Buch? Kann man die an gewissen Ort treffen mit dem, oder?
Also der Museumsturm in Frankfurt ist auch so ein wichtiger Ort wie das Museum für Kommunikation in Bern. Und dort wollte ich Ende Jahr ein neues Projekt ausprobieren. Ich brauche immer zum Ausprobieren Leute, so, bevor es quasi nachher wirklich mit den Leuten passiert.
Also du machst wirklich einen Test bei den Leuten?
Okay. Ja, das mache ich immer. So, und jetzt brauche ich ein bisschen mehr Leute, oder man denkt, ich muss an einen Ort gehen, wo viele Leute die Arbeit kennen und sich darum darauf einlassen. Aber es bleibt immer noch so in Form von von einem Schutz. Und dort im Zusammenhang machen wir auch eine Buchvorstellung, ein bisschen vorher im Herbst. Aber sonst, es ist eben nicht so ein Lesebuch. Also man kann nicht so lässig machen und jetzt irgendwie umreisen und irgendwie daraus lesen. Für das eignet sich so wie nicht, sondern es wird einfach dann mit den Arbeiten natürlich wieder präsent werden. Also ich bin am Auftragswerk für das Salzburger Festspiel für nächstes Jahr. Da darf ich das Publikum porträtieren. Das sind sehr schöne Arbeiten. Also ich habe 50 Leute, die zum Teil über Jahrzehnte das Festival besuchen, porträtieren auf meine Art.
Aber da haben wir ja, Promischeine.
Das sind eben nicht Promi, sondern okay. Das sind eben die geschaut haben. Das ist eben ja. Genau, das sind die bis jetzt im Dunkeln sind, oder? Die, die im Zuschauerraum sitzen, auf die gehen jetzt 50 Scheine werfen.
Aber das ist doch schon sehr, oft ein sehr illustres Publikum, also gerade wenn man an Premieren geht oder so.
Ja, das ist jetzt ein bisschen weniger das, was ich wieder porträtiere. So. Es ist wirklich eher der Teil, der wegen der Sache dorthin geht. So. Also die, die wirklich eben die Musik lieben oder die wirklich die Sängerin hören, das sind eigentlich die, die ich die ich jetzt mit ihnen rede.
Wie wirst du sie porträtieren? Schriftlich?
Beides. Mhm. So, es ist immer wieder so, ich habe zuerst nicht gewusst, wie sie damit soll, aber es ist nicht meine Kunst. So. Ich bin auch damit auch nicht sozialisiert. Also, ich habe sehr wenig Opern gesehen in meinem Leben. Und ich habe einfach mit einem Fragebogen angefangen und dann ist immer wieder von, ich sehe es noch vor mir. Wie wäre es gestern gewesen wäre. Das ist ja ein typischer Topos vom Erinnern. Und ich dachte, genau, möchte mich jetzt interessieren jetzt die Gesichter, weil sie das noch vor sich sehen. Und nachher interessiert mich, ob sich die überhaupt unterscheiden, weil sie jetzt Faust vor x Jahren mit dem Grünsken gesehen, weil sie daran denken, oder weil sie irgendwie an Tom Carlos vor 5 Jahren sich erinnern. Und diese Momente sind mit Video eingefangen und es wird eine Videowand geben, wo man einfach so nach Epochen geordnet erinnernde Gesichter sieht. Und wo ich eben wirklich feststellen kann, sie unterscheiden sich. Und wenn sie dort aber so gerne haben, wird sie das halt, der Bildschirm mit den 60er, 70er Jahren, dort wird man nochmal Gesichter sehen, die jetzt alt sind, weil nur die können sich an die Zeit erinnern. Hingegen der Bildschirm mit von den 2000er Jahren, dort wird sich alles mischen, aber die Alten sind eben immer noch dabei. So. Und das Zweite, was es aber nachher gibt, dass man ein Gerät hat, wo man nachher sagt, aber jetzt irgendwie da die junge Frau mit dem braunen T-Shirt, die da so verschmitzt gelächelt hat, die will jetzt gleich noch hören, was die dann wirklich zu dem Kitschgarten von letztes Jahr gefunden haben. Und dann kann man nachher einen Ausschnitt hören. Und jetzt ist so eine Art, mich interessiert ja immer Porträt. Und wie kann man einen Menschen porträtieren und eben auch vieles weglassen. Und ich finde es noch schön, jetzt einfach, das ist, kann nie ein vollständiges Porträt sein von einem Menschen, aber einfach sagen, 5, 6 Kunsterlebnisse. Welche Welt daraus, was erzählt sich von einem Leben mit einem Gesicht zusammen. Und ich finde es noch verblüffend. Es ist recht viel.
Mhm. Also ich sehe, das geht jetzt doch weiter. Es hat am Anfang des Gesprächs fast ein bisschen so, als ob du jetzt so eine Pause einleihst, aber da ist schon einiges unterwegs. Und irgendwo habe ich das Gefühl, das Projekt mit dem Buch, aus dem man dann lesen kann, das könnte ja auch noch ein kommen, vielleicht.
Es ist eben erst 2 von 4 Projekten erzählt, die jetzt werden
kommen. Ach, sogar, okay.
Und gleichzeitig, ja. Eins ist wirklich noch mal schreiben. So, das erlaube ich mir jetzt. So. Und dem gebe ich jetzt einfach Platz. Und es ist aber schon so, dass wir jetzt aber heute zusammenreden, wenn mich jetzt vor einem halben Jahr hat getroffen, wäre ich noch viel mehr in einem sehr unsicher gewesen und ich weiss gerade nicht, wo es jetzt wirklich weitergeht. Und jetzt gibt es eben gleichzeitig schon wieder Sachen, die gegen vorne weisen. Es gibt da wirklich, also ich bin dran im Gespräch mit Erwachsenen und Teenager, aber das ist halt auf 5 Jahre raus angelegt, darum braucht es einfach Zeit und es ist ein schwierig, Geld dafür zu finden. Das ist halt nachher auch immer noch ein Teil, wo man sich ja damit auseinander schlagen muss. Auch dort wollte ich, wollen, dass er im Buch vorkommt. Und so bin ich jetzt eigentlich gerade wieder viel zu tun.
Jetzt habe ich gleich noch eine letzte Frage genau zu dem. Vielleicht machen wir noch eine Karte. Wenn du sagst, vor einem halben Jahr hättest du mir ganz anders geantwortet. Jetzt, du arbeitest aber schon so lange als Künstler. in dem Moment, wo man überhaupt nicht mehr weiss, wo geht es jetzt weiter und ob überhaupt. Und ist das jetzt alles gut gewesen? Oder mit allen Zweifeln. Gibt es da mit der Zeit eine Routine, um mit dem umzugehen und dass man nachher auch wieder aus diesen Zweifeln rauskommt? Oder gibt es ein Rezept?
Also etwas, was mir hilft und was ich jetzt eben anfangs dieses Jahr auch gemacht habe, auch eben gerade noch in dieser Unsicherheit in, dass ich mit mir selber eben 2-Jahres-Vertrag abschließe. Und einfach überlege, die nächsten 2 Jahre, was wäre mir wirklich wichtig, was möchte ich realisieren, sehe ich ungefähr, dass das finanziell aufgehen könnte. Und wenn ich das Gefühl habe, das könnte so ungefähr gehen, dann schließe ich mit mir eben so einen 2-Jahres-Vertrag. Und der Trick für mich ist, dass ich nachher nicht nach 3 Monaten den wieder hinterfrage.
Du haltest Beträge mit dir
ein. Ich halte nachher die ein. Und das ist zum, eben, nach 3 Monaten hat es schon recht anders und schwierig ausgesehen. Und dann einfach gewusst, nein, aber das ist ein guter Vertrag. Das, jetzt einfach irgendwo versuchen, einen Kurs zu halten. Und sonst halt irgendwie schauen, über den Tag zu kommen, wenn es nicht so gut ist.
Aber das ist eigentlich ein sich längeres Ziel stecken.
Ja, oder? Aber ja. Es bleibt. Es ist, ich finde nicht so, dass man dann kann sagen, ja, nicht irgendwie, oder ich kann nicht sagen, ich habe es jetzt irgendwie gefunden und ich bin jetzt gefeit gegen eben Zweifel oder irgendwie sehr dunkle Zukunftsbilder oder all das. Das geht mir auch nach 20 Jahren eben so. Aber natürlich gibt es die Erfahrung von, oh, der Weg ist schon so lang gegangen. Es hat ein paar Mal recht aussichtslos gewirkt und ist doch nicht so gewesen. Das schafft schon eine Art Vertrauen.
Mhm. Vertrauen in sich selber und in Zukunft ist doch ein schönes Schlusswort. Dann kommen wir nochmal zum Abschlussspiel. Ich würde die Karte hier an. Und du darfst auswählen. Die hier. Was ist deine liebste Tageszeit?
Aktuell ist es der Morgen, wo ich eben das Handy gar nicht erst anschaue und mir irgendwie ein paar Stunden gönne, die nur für Ende der Bücher lesen und schreiben reserviert sind.
Sehr schön. Nächste. Schließt gerade daran an. Wofür würdest du dir gerne mehr Zeit nehmen?
Ja, tatsächlich jetzt wirklich an dem persönlichen Schreiben. Weil das halt schon ein Projekt ist, wo jetzt niemand darauf wartet, wo es sicher keine Finanzierung gibt. Und ich im Moment mir es auch schützen vor dem Druck, es muss veröffentlicht werden. Aber ich möchte es unbedingt machen, darum würde ich gerne aber die andere Arbeit noch schneller erledigen oder wieder mehr Hilfe haben und mehr für das Zeit haben.
Mhm. Und die dritte. In welche Zeit würdest du reisen, wenn du eine Zeitmaschine könntest ausprobieren?
Ja, jetzt glaube ich schon gerade in die 20er, Anfangs 30er Jahre, also 1929, 30. Und würde, also das Titelbild ist auch meine Zugreise auf Rungwe in Tansania, was ich meine Grosseltern kennengelernt. Und mich würde es einfach wahnsinnig interessieren, wie es dem war. Und was wirklich passiert ist. Aber bin ich jetzt schon lange dem nachgeforscht, einiges weiss ich ja auch, aber schlussendlich ist es halt, sind es nur noch Fotos und höchstens ein alter Mensch, der mir noch etwas erzählt hat, aber die Menschen jung zu sehen und irgendwie dabei sind, wie sie Grocke spielen dort und wie sie mit der Bevölkerung umgehen, auch das würde ich mega gerne miterleben.
Dankeschön.
Matt Staub, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Das war sie, die 18. Danke für die Hilfe. Die 18. Ausgabe von Frieda trifft. Am Mikrofon sind Sie Helena Krauser und Matthias Balzer. Man kann uns auf Frieda Magazin hören oder auf der Plattform von baschur.ch und überall sonst, wo es Podcasts gibt.